Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul Semmler, ich bin 40 Jahre alt, mein Sternzeichen ist Zwilling, ich wohne in Mannheim und bin dort in der Widerstandsgruppe aktiv. Außerdem interessiere ich mich sehr für die Community-Updates und schreibe gerne bei Newslettern mit und beantworte Mails bei der letzten Generation, wenn ich nicht gerade Dinge tue, wo Menschen denken, das sind vielleicht Straftaten. Richtig cringe. Diese Anmoderation. Lina, rette mich.
Hallo, ich bin Lina. Weil du jetzt auch irgendwie mit Alter und Sternzeichen angefangen hast, mache ich das auch. Ich bin 21 noch. In einem Monat wäre ich 22.
Yay, aufregend. Wir feiern alle gemeinsam.
Mein Sternzeichen ist Jungfrau. Und ich bin bei der letzten Generation gerade vor allem im Bereich Außenkommunikation und Media aktiv. Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, man hört nicht zu laut. Meine Waschmaschine laufen im Hintergrund. Habe ich gerade ein bisschen Angst vor, die schleudert gerade.
Ich höre nichts.
Okay, dann ist gut. Und genau, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr beim Podcast zuhört. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht oder vielleicht auch ein emotionales Thema. Auf jeden Fall ein Thema, was sehr präsent war in den letzten Wochen bei der letzten Generation, in den letzten Tagen. Und zwar wollen wir heute in der emotionalen Einleitung über das Thema Hausdurchsuchung sprechen. Generell in der Podcast-Folge auch nochmal mehr über die All-Kills-Proteste und so weiter. Flughäfen hängt da ganz eng mit den Hausdurchsuchungen, die dann auch stattgefunden haben, zusammen. Und Raoul hat das selbst erlebt, hatte eine Hausdurchsuchung bei sich letzte Woche irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Tag das war. Und kann sich vorstellen, ein bisschen was zu erzählen, wie das denn war. Raoul, magst du einfach vielleicht mal reinstarten, einfach vielleicht ein bisschen erzählen und dann stelle ich vielleicht noch ein paar Rückfragen.
Sehr gerne. Wir nehmen ja heute auf am 16.08. Freitag und die Hausdurchsuchung war letzte Woche Donnerstag. Ich wurde morgens aus dem Bett geschrien, geklopft, geklingelt und war irgendwie natürlich super verwirrt, was ist da los? Und auch klar müde und alles, was man halt so ist, wenn man irgendwie um 6 aus dem Bett gerissen wird.
Ja,
ja und hab nackt geschlafen, bin dann irgendwie, bin Richtung Tür und haben halt natürlich gerufen, irgendwie Polizei, machen Sie auf. Und dann wollte ich mir erstmal was anziehen und habe das auch gesagt. Man so, nein, sofort aufmachen. Und haben dann irgendwie angefangen, von 10 runterzuzählen. Und da ich keine Lust hatte, dass sie meine Tür eintreten, habe ich dann aufgemacht. Eigentlich läuft sowas irgendwie gesitteter ab, dass man halt irgendwie sagt, okay, man hat hier einen Durchsuchungsbefehl. Weil ich weiß nicht, was die denken, dass ich irgendwie meine Wohnung noch abfackeln will oder mit einer Waffe dahinter stehe. So, also es ist wirklich, wirklich absurd.
Krass,
dann habe ich die Tür aufgemacht und dann kam mir erstmal einer entgegen und meinte gleich, ich muss mich auf den Boden packen, wo ich mir denke so, okay. Also Geschlechtsorgane können extrem beängstigend sein. Ist jetzt bei meinem meistens nicht so der Fall gewesen, aber ich weiß nicht, ob er das als Waffe gesehen hat. Ich weiß es nicht. Ich muss das mit Humor sehen, es tut mir leid. Also so absurd, wie das manchmal ist. Auf jeden Fall musste ich mich dann auf den Boden packen und durfte dann aber irgendwie nach ein paar Minuten wieder aufstehen. Die sind in der Zwischenzeit irgendwie überall in alle Räume reingegangen. Also auch wie so in so einem Actionfilm. Richtig absurd. Haben mich dann irgendwie gleich zu Anfang gefragt, ob noch wer anders in der Wohnung ist. Die müssen sich ja, glaube ich, immer selbst sichern und keine Ahnung, das abfragen. Habe ich gesagt, weil ich war trotzdem relativ ruhig, weil ich mit Polizei halt ja schon öfter umgehen musste. Und dann habe ich gesagt, nein, dann sind sie trotzdem noch weiter durchgestimmt, habe ich gesagt so. Und dann haben sie mich nochmal gefragt, so ist jemand drin, das habe ich ihnen ja gerade schon gesagt. Die waren also echt da auch ziemlich verblüfft, warum ich so ruhig war. Mhm. Und dann haben sie mir irgendwie den Durchsuchungsbefehl gegeben. Ich konnte ihn erst mal im ersten Moment überhaupt nicht lesen und musste mir erst was zu trinken holen und echt irgendwie so diese Zeilen, also ich, gar nichts ging in meinen Kopf rein. Ja, es ist voll krass.
Das ist so
krass. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja gut, was mache ich jetzt? Rufe ich jetzt wen an? Wie reagiere ich da jetzt drauf? Und dann ist mir aber auf jeden Fall eingefallen, was sehr wichtig ist bei einer Hausdurchsuchung, dass du halt das Recht hast auf Zeugen. Die haben jemand von der Stadt mitgebracht. Das sind dann so für die neutrale Zeugen, was immer so witzig ist, weil letztendlich habe ich die später gesehen, wie die mit der Polizei geredet haben, so in einem extra, also bei mir im Wohnzimmer, was eigentlich auch schon wo keiner mehr rein sollte, das war durchsucht und das hatte ich irgendwie zugemacht und von wegen neutrale Zeugen, klar, die mit der Polizei mitkommen, egal. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ich möchte noch jemand anders mit dabei haben und habe meinen Nachbarn gefragt. Der war eh auch schon voll alarmiert, weil der es halt mitbekommen hat, wie die dort wie Berserker angeklopft haben. und kam dann mit rüber und dann, ja, konnte ich ihn mit als Zeuge mitnehmen. Für den war das natürlich auch eine krasse Nummer so. Ja, und dann habe ich halt erstmal darauf bestanden, dass wir das Raum für Raum machen. Und darauf haben sie sich auch eingelassen, haben in meinem Schlafzimmer angefangen, waren relativ sorgsam, haben die Sachen meistens wieder dahin zurückgepackt, wo sie auch herkamen. Ihm war so wichtig, unter mein Bett zu schauen, was richtig absurd und witzig war, ja. Also ich muss das immer mit Humor sehen, weil anders ist es schwer ertragbar und auch absurd, ne, dass sowas bei uns passiert. Auch von wegen absurd, ne? Wir waren dort am Flughafen, wir waren in der Gefangenensammelstelle, die haben uns die Handys abgenommen. Und die haben jetzt noch weiter nach Handys gesucht, wo ich dann denke, so, wie viele Handys braucht ihr, liebe Polizei? Und irgendwie Laptops und wollten halt das irgendwie jetzt noch wissen, wer wie was organisiert hat. Also wir haben ja auch Gerichtsprozesse, wo wir immer sehr offen erzählen. Naja, dann haben sie in meinem Schlafzimmer auch so hinter den Wandteppichen, also nee, nicht im Wandteppich, da hängt so ein, keine Ahnung, so ein Bild von einem Wald. Und es gibt noch ein anderes Bild und dann haben sie auch dahinter geschaut. Und ich dachte mir so, ja, genau, ich habe noch so 1000 Tresore hinter jedem Ding an der Wand. Und ja, und dann war das denen aber irgendwie, die haben ordentlich geschaut und alles und dann haben sie halt, keine Ahnung, ich glaube noch nicht mal eine halbe Stunde gebraucht. Aber das war dem Einsatzleiter dann schon zu lang. So, ja. Einsatzleiter aus Frankfurt. Und dann wollten sie in allen Räumen gleichzeitig weitermachen. Also sowohl bei mir im Wohnzimmer, in der Küche, im Arbeitszimmer und im Flur. Und dann meinte ich so, also erstmal so, nein, hab da irgendwie mit denen diskutiert, weil eigentlich hast du das Anrecht, dabei zu sein in jedem Raum. Logischerweise, es sind deine privaten Dinge und das ist eigentlich geschützt, so vom Gesetz. Denen war das aber nicht schnell genug und dann haben sie halt so gesagt, ja, nee, dann machen wir das jetzt trotzdem. Und das ist halt so das typische Ding von, du kannst zwar widersprechen bei Sachen, aber bis es dann vor Gericht kommt und sonst wie alles, machen sie es einfach erstmal. Das kann natürlich dann die Folge haben, dass solche Maßnahmen dann als rechtswidrig am Ende erkannt werden. Und ja, aber was passiert dann schon? So. Naja, und dann haben sie halt irgendwie durchsucht, alle Räume und es war in der Küche war so witzig. Ich habe vom Theater noch Kräuterzigaretten, also wirklich Kräuterzigaretten, das Haselnuss oder sonst wie drin, ja, die habe ich einfach noch als Requisite gehabt, so. Und da habe ich dann später gehört, wie sie darüber geredet haben. Ich war da gerade nicht im Raum, wusste nicht, was sie da überhaupt finden wollen und haben dann irgendwie so, ja, dann meinte irgendwie so der eine Polizist, den ich hier schon öfter bei Gerichtsprozessen gesehen habe, so ein Kripo-Beamter, der besonders einen Narren an mir gefressen hat, der meinte dann so, ja, nee, aber das sind ja, das ist ja jetzt illegal und so. Und ich dann später so dachte, ey, wirklich so funny. Also, Kräuterzigaretten. Aber, nee, ist klar. Die waren ja vorher immer verboten. Okay. Nee, und dann in der Küche auch alles irgendwie rausgeholt. Haben dann irgendwie bei mir im Arbeitszimmer irgendwie mal auch mal was fallen lassen. Irgendwie so eine komplette Kiste. Wo ich dann auch so meinte, so, ey, Leute, dann macht vielleicht mal Pause, so. Ihr seid genug Leute. Also da waren in meiner ganzen Wohnung waren 10 Leute. Überhaupt, als die reinkamen, waren auch auf dem Flur noch Leute. Und es war richtig so, als stehen die hier an für die Küfer und wollen was zu essen haben. Naja, und dann habe ich das irgendwie gesagt, so, ja, dann macht halt vielleicht mal Pause. Da waren sie richtig pissig. Und dann meinte ich aber so, ja, sorry, das war jetzt gar nicht zynisch oder so, sondern, ey, sie sind so viele Menschen hier, wenn sie sich nicht mehr konzentrieren können und schon Sachen bei mir vielleicht beschädigen, dann vielleicht doch besser eine Pause. Was ja cool war, also ich bin da ja auch immer fair und hab auch das auch in Interviews bisher so gesagt, also ich konnte schon Sachen denen auch zeigen, ne? Also es war so zum Beispiel der Laptop von meiner Frau, das Tablet von meiner Frau, habe ich denen einfach gezeigt, da sind jetzt keine Sachen drauf, die irgendwie mit Protesten zu tun haben oder der letzten Generation, weswegen sie ja dann rechtliche Grundlage gehabt hätten. Und auch so ein paar USB-Sticks und alles konnte ich denen halt auch vorführen, dass da irgendwie nichts drauf ist, nichts auch, was überhaupt in letzter Zeit benutzt wurde. Weil die Sachen hier teilweise noch rumlagen von der letzten Hausdurchsuchung, die wir dann irgendwie nach einem Jahr wiederbekommen haben und wo wir dann aber auch so waren, so das Zeug wollen wir jetzt eigentlich erstmal nicht mehr so anfassen, weil du nicht weißt, so irgendwelche Viren drauf oder sonst wie. Es ist zwar eher unwahrscheinlich, das, aber...
Genau, drauf ge...
Ja, ja, genau, also Computerviren, ne? So, genau, ne? Keine Coronaviren. Computerviren,
ja.
Die, ja. Ja. Nee, der ja. Fehlt mir jetzt der schlechte Witz. Ja, und jetzt ist halt irgendwie so immer noch so ein bisschen Chaos bei mir, aber es geht schon. Sie haben immerhin irgendwie so Unterlagen dagelassen, wo sie waren, in ungefähr in der Richtung. Und ja, waren dann nach 3 Stunden waren sie dann auch fix und alle. Und diesmal nur 3 Stunden, nicht 6 Stunden.
Ja. Und die haben im Endeffekt, hast du ja gerade auch schon kurz gesagt, die haben im Endeffekt versucht, noch mehr Beweise für den Protest, wo du und andere in Frankfurt sowieso schon mit Namen und Gesicht zugestanden haben, um nochmal zu, ja, nochmal zu gucken. Und dann noch DNA-Entnahme oder sowas, hatte ich gehört.
Genau. Also ich hatte zwischendurch mit dem Ermittlungsausschuss von uns, der ja irgendwie auch in Richtung rechtlichen Beistand uns helfen kann, habe ich angerufen. Genau, der hatte mich dann auch gefragt, will ich einen Anwalt haben oder sonst wie. Dann hatte mich auch das RATS, also rechtliche Vertretung ja irgendwie für verschiedene Klimagerechtigkeitsbewegungen, hat dann auch mich jemand von mit angerufen. Und dann hatte ich auch noch zwischendurch mit einem Anwalt geredet, also auch. Und die hat mich dann, da hatte mir aber auch schon wer gesagt, dass es sein kann, dass sie irgendwie DNA-Entnahme machen wollen. Die kam nämlich da erst nach 2 Stunden oder so, kam der Beamte dann erst damit so, ja, wir haben übrigens noch einen zweiten Beschluss, wir kriegen noch eine DNA-Entnahme von ihnen. Zum Röhrchen und so.
Wie sieht das?
Da habe ich dann auch überlegt, so,
bitte? Also wie sieht das dann aus? Haben die einfach Speichel genommen oder wie funktioniert das?
Genau, die haben einfach Speichel genommen, so an der Innenwand der Wange.
Ja.
Und hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich irgendwie so ein, dann hätten sie mich zum Arzt gebracht oder ein Arzt wäre gekommen. Das Ding war aber, da hatte mich dann auch ein Anwalt, der mich zwischendurch beraten hat, wenn das halt ist, das sind unfreundliche Ärzte oft, also ich im Gewahrsam, ich weiß nicht, ob dir es auch schon passiert ist, die sind teilweise halt also echt richtig pissige Ärzte, die so gar keinen Bock haben auf Menschen, habe ich so das Gefühl, und einen dann richtig kacke behandeln und auch so, wenn du hast dann irgendwie so eine Betonhand und so zum Beispiel und dann sind so, ja, gewahrsamsfähig, so, also, oder ja, einfach wie Ärzte manchmal sind und die halt irgendwie in Polizeigewahrsam kommen, haben halt teilweise halt so gar keinen Bock drauf auf die Menschen dort. Naja, und da hatte ich halt dann irgendwie Angst, dass dann halt irgendwie einer eine richtig blöde Blutentnahme macht und die halt wehtut und so und brutal ist und keine Ahnung. Ja, und deswegen habe ich das dann mitmachen lassen, weil sie können es letztendlich, kann man halt erstmal eh nichts gegen machen. Mhm. Was aber auch absurd ist, ne? Sogar Regi, die am Zaun geklebt hat, die sie dort am Zaun gefunden haben, musste eine DNA-Entnahme machen.
Ja, das ist echt, das ist heftig.
Wo du dir so denkst, so, das kann doch nur Schikane sein.
Ja.
Weil wenn eine Person eh an der Stelle ist, so, was braucht ihr denn noch für, braucht ihr irgendwie eine Wimper?
Sie hat ja auch am Zaun geklebt, am Zaun festgeklebt.
Ja, eben.
So, deswegen. Und ja, erstmal danke so fürs Teilen, voll krass irgendwie zu hören, was die ja für verschiedene Sachen abgezogen haben, obwohl ja, die ja eigentlich, wir haben, sind ja wirklich, also als letzte Generation haben wir halt Werte und an die halten wir uns und nach denen leben wir halt auch, nach quasi zum Beispiel dieser Gewaltfreiheit. Und ich frage mich wirklich, nach all den Jahren, wo wir irgendwie gezeigt haben, was wir sind und was wir machen, was sie dann erwarten, zum Beispiel bei dir vorzufinden, dass du dich auf den Boden legen musst oder dass du, ja, dass die erstmal alles stürmen müssen und irgendwie Waffen dabei haben müssen und so weiter. Ja, frage ich mich und schockt mich wirklich sehr, das zu hören, was da bei verschiedensten Leuten abgegangen ist, mal wieder mit der Polizei. Und wir es immer noch mit friedlichen AktivistInnen zu tun haben, friedlichen KlimaaktivistInnen. Und ja, da fehlt mir irgendwie jedes Verständnis für diese überzogenen Maßnahmen. Du hast jetzt gesagt, dass irgendwie ein Voll. Weg, den du gefunden hast, damit umzugehen, so ein bisschen ist das so, also so ein bisschen mit Humor zu nehmen, um so ein bisschen vielleicht der Angst den Stachel zu nehmen und zu sagen, okay, so, ihr kriegt mich nicht klein oder so. Wie geht's dir denn jetzt ein paar Tage oder eine Woche nach der Hausdurchsuchung? Kannst du das immer noch so versuchen, leicht irgendwie anzunehmen oder zu bewerten, die ganze Situation? Oder du hast jetzt auch schon viel drüber gesprochen, an verschiedenen Orten davon erzählt. Wie geht's dir jetzt eine Woche nach den Hausdurchsuchungen?
Es bleibt halt schon so das Gefühl, dass du, das hatte ich schon nach der ersten Hausdurchsuchung, dass du dir jeden Morgen eigentlich so denkst, boah, kommen sie jetzt? Mhm. Kommen sie nicht? Weil sie ja meistens morgens kamen, aber das kann ja auch sein, dass sie das irgendwann ändern und dann einfach irgendwann tagsüber kommen. Mhm. Ja? Ist ja auch schon, glaube ich, bei anderen Leuten passiert. Es wurden ja sogar Leute schon irgendwie zum Schließfach begleitet, wo die dann irgendwie Elektrogeräte abgenommen.
Nach dem Protest. Also
von dem Punkt,
ja. Nach dem Protest, Schließfach am Bahnhof.
Selbst sogar nach Mobilisierungsdingen nur, weißt du, wo die Leute irgendwie geflyert haben oder plakatiert haben oder so.
Ja, Einschüchterung.
Also vollkommen unverhältnismäßig. Genau. Naja, und also diese schon so ein bisschen diese Angst der Willkür, aber halt auch so der Punkt halt so, ja, okay, wir haben da halt echt eine super empfindliche Stelle getroffen.
Ja,
so, ja? Ja. Und das ist ja vielleicht auch eine gute Überleitung zu irgendwie, was da sonst noch mit den Protesten und so weiter war. Weil, und das habe ich auch schon während der Hausdurchsuchung irgendwie gemerkt. Ich habe dann auch nochmal gefragt, ja, wie viele Beamten waren das denn eigentlich und wann sind sie gekommen? Also einfach so für mich im Kopf schon gedacht, so okay, wie können wir das Ganze zurückschießen? Wie können wir da ein Backfiring, ein Political Jiu-Jitsu machen? Also wo man die Energie irgendwie der staatlichen Repression nimmt und das Ganze verwandelt und zurückfeuert. Was ja auch wieder gut geklappt hat.
Ja.
Was natürlich anders groß geklappt hat als bei den ersten Malen, bei den Hausdurchsuchungen. Aber trotzdem ist es halt so, dass du dann halt sagen kannst, okay, was ist, wo ist denn hier die Verhältnismäßigkeit, welche Situation wir gerade haben? Aber klar, du bist halt an einem empfindlichen Punkt. Und Flughäfen sind halt irgendwie sowohl emotional für die Leute, weil es irgendwie so ein Freiheitsgefühl ist, ne? Jederzeit überall hinfliegen zu können, als auch...
Es ist halt eine massive Störung gewesen, ne?
Ja,
also,
genau.
Ja, massive Störung. Ja. Und ja, ich glaube, vielleicht ist das auch eine wirklich schöne Überleitung zu den anderen Themen, die wir noch besprechen wollen. Heute gibt es leider keine Presseschau, aber wir würden dann jetzt im Hauptteil des Podcasts gerne noch darüber reden, was es sonst auch so um die Hausdurchsuchung herum für Solidaritätsproteste und Aktionen gab. Ja, und wie das Ganze weiterging, die Kampagne. Bis gleich. Wir wollen reden über verschiedene Sachen. Einmal natürlich über die Proteste, die Flughafenproteste, die nachdem die Hausdurchsuchung stattgefunden haben. Und das ist ja auch so ein Stück weit so ein Zurückschießen, gewaltfreies Zurückschießen von ihr macht irgendwie Hausdurchsuchung, versucht uns irgendwie einzuschüchtern und trotzdem sind wir am nächsten Tag wieder auf einem Flughafen und lassen uns davon quasi nicht unterkriegen. Ich möchte damit nicht sagen, dass alle diese Haltung haben müssen von nicht schreck mich ab, ich mache das immer weiter so, weil ich total verstehen kann, dass Repressionen auch wirklich einmal einschüchtern können. Vielleicht auch länger ausnocken können, 100%. Aber solange dann immer noch irgendwie, also das habe ich dann total als total stark empfunden aus meiner Media-Backoffice-Rolle, dass dann trotzdem quasi Leute am dem Samstag dann, also 2 Tage nach den Hausdurchsuchungen, gesagt haben, wir machen jetzt in Sylt diesen Protest so, wir setzen uns da auf die Flügel von dem Privatjet und auch dann eben die Proteste, die, wie gesagt, wir nehmen heute am Freitag auf, gestern stattgefunden haben, also genau eine Woche nach den Hausdurchsuchungen, wo wir am Flughafen Stuttgart, Berlin, Köln, Bonn und was war der vierte? Nürnberg, genau. Ja. Nürnberg waren je 2 Leute auf einen Flughafen drauf, so komplette Unterbrechung, Störung, weil wir eben sagen, dass die Botschaft, die hinter diesen ganzen Protesten, auch dem Protest, den du gemacht hast in Frankfurt, Raoul, da ja hinter die internationale Zusammenarbeit und Botschaft steht von Oil Kills, wir müssen da jetzt raus bis 2030 mit einem internationalen Ausstiegsvertrag. Und das ist wirklich meiner Meinung nach wirklich eine gute Forderung. Sie ist super, super klar und führt so zurück auf so ein ganz grundlegendes Ding, was wir eigentlich machen könnten, aber es einfach nicht machen aus Profitinteressen oder hier und da sind wir noch verstrickt und die PolitikerInnen wollen nicht irgendwie das hier verbieten und so sind ja alle sauer und die LobbyistInnen und was auch immer so. Irgendwelche Gründe wird es geben und das ist aber eben genau das, wo dem Ganzen zugrunde liegt, dass dann quasi diese Flughafenproteste und auch mit diesem Risiko, was man eingeht und du ja auch eingegangen bist mit dem Flughafenprotest, dass solche Repressionen dann kommen können, wie zum Beispiel eine Hausdurchsuchung, das eben trotzdem zu machen und zu sagen, okay, da sind wir an diesem, wie du gesagt hast, an diesem wunden Punkt, wir haben da einen wunden Punkt getroffen, weil eigentlich ist die Verbindung zwischen Flughafen und wir müssen raus aus den Fossilen und wir adressieren die Regierung meiner Meinung nach relativ klar. Und halte diese Proteste gerade für sehr mitreißend und sinnvoll.
Ich bin da voll bei dir. Ich habe auch gestern, vorgestern Diskussionen im Internet mitbekommen, teilweise so aus der linken Bubble. Also kann man ja auch überhaupt nicht über den Kamm scheren. Aber ich weiß nur so, Tatjana Müller hat gestern irgendwie so in seinem Statement
um 9,
was er immer so macht. Bitte?
Hast du? Habe ich noch nicht gesehen.
Okay, nee. Kannst du... Weiß ich aber
kann
nicht,
ich noch
wie der Debatte mit beiträgt.
Ja,
kannst du kurz lassen. So wollte ich es nicht sagen. Aber war vielleicht der Subtext. Nee, und fand ich halt wieder so interessant, so dieser Punkt von wegen, dass sich dann halt Menschen teils aus der Klima... Also teils Menschen? Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung. Also einige sich dann halt fragen so, wow, was bringt das denn wieder so? Und das finde ich so interessant. Also wenn dann irgendwie angeführt wird, ja, es bringt doch irgendwie nur mehr Repression oder Traumatisierung für die Leute. Aber da bin ich halt so, naja, Leute, wir haben uns dazu entschlossen. Die Leute sind gerade traumatisiert und eher, keine Ahnung, demotiviert und alles. Oder waren sie eher vorher, weil halt irgendwie gerade zu wenig passiert. So, weil gerade zu wenig Wandel passiert und weil es vielleicht irgendwo ein bisschen stockt. So, aber das hat es immer gegeben. Ich lese gerade Bill Moyers und finde es so spannend, dass es irgendwie so, keine Ahnung, in den 80er Jahren hat es auch voll krass gestockt. Und oft ist es auch einfach nur so die Selbstwahrnehmung, dass die Leute halt denken so, boah, da passiert gerade nichts. nichts, aber ganz viele Sachen sind ja auch Prozesse, die im Hintergrund laufen, die in der Gesellschaft gerade laufen, die bei einzelnen Leuten individuell laufen, die auf der Kippe sind, irgendwie aktiv zu werden und so weiter. Deswegen ist der lange Atem total wichtig und macht immer voll viel. Und naja, also Traumatisierung, also wie gesagt, die Leute werden auch so traumatisiert von der Situation, die gerade ist, von den Bildern, die sie sehen. Mhm. Und auf Repressionen, das ist halt das Ding, kann man sich vorbereiten. Die sind irgendwo in einer gewissen Art und Weise berechenbar und man kann sie auch nachbereiten.
Also so wie du sagst, und das ist halt du hast halt eine aktive, oder wir haben halt so eine aktive Entscheidung getroffen, das machen zu wollen. Ja. Und trotzdem gehen da super viele Dinge mit einher, Traumatisierung und so weiter, die einen dann wirklich auch mal ausnocken können und die nicht zu unterschätzen sind. Aber trotzdem ist halt, trägt einen halt ein Stück weit durch diese ganze Scheiße, die dann passiert und auf einen zukommt, trägt einen halt diese klare, für sich entschlossene Entscheidung, dass man gerade am richtigen Ort ist und dass man das einzig Richtige gerade in diesen Krisenzeiten tut, und zwar friedlich dagegen aufzustehen. Und ich habe das Gefühl, das ist immer wieder was mich dann über diesen ganzen Abgrund von Schulden hier, Repression da, Gerichtsverfahren und was auch immer, Gefängnisstrafen, was da alles auf uns zukommen kann, das trägt mich so ein Stück weit darüber, dass wir irgendwie wissen, okay, wir sind auf jeden Fall am richtigen Ort, und eigentlich ist der friedliche Widerstand das, womit wir, also das einzige Werkzeug, was wir gerade haben, um auf diese ganze Scheiße, die politisch passiert, um darauf zu reagieren. Und das trägt einen dann, also kann einen dann auch mal ein Stück weit halt eben tragen, ne?
Und plus die Gemeinschaft, genau. Ne? Das ist die Gemeinschaft halt auch so, und ich finde, da wird man auch nicht alleine gelassen, so, ja, weil das habe ich auch letztens in der Mail, die an die Community bei uns ging, Community-Mail-Adresse, von wegen, ja, aber wenn die Leute dann vorbestraft sind und so, dann werden die Leute alleine gelassen und dann irgendwie Märtyrer und so weiter, so, ja, stimmt halt nur bedingt, so, also von wegen dieses Märtyrer-Ding, also Leute allein gelassen werden, sehe ich gerade nicht so, und die Strafen werden halt schon irgendwie nach außen mitgetragen und machen schon auch was in der Gesellschaft und bei Menschen, die das mit beobachten.
Ja, apropos Solidarität, es hat ja dann verschiedene Proteste, also Solidaritätsproteste allgemein mit der Kampagne Oil Kills gegeben, zum Beispiel in Karlsruhe ganz stark auf einem Terminaldach und aber auch im Dortmunder Flughafen mit wirklich vielen Leuten und Öl da ausgekippt und Plakate, und das waren wirklich starke Bilder. Eine andere Solidaritätsbekundung war zum
Dresden,
Beispiel auch,
glaube ich, auch.
Ja, Dresden auch, also es gab auf jeden Fall Frankfurt, glaube ich, auch, also es gibt wirklich viele.
Mehrmals,
also, ich habe jetzt nur so zwei, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, aufgezählt.
Freiburg.
Freiburg auch, ja, also wirklich viele Solidaritätsproteste, so stark, wie das dann jetzt in jeden Widerstandsgruppen das so aufploppt, dass Leute sagen, klar gehen wir jetzt mit unserem Schild einfach zum Flughafen hin straight und machen da irgendwie einen Protest, so stark, hat mich sehr, das ist auch, also das dann halt wieder was, was einen dann so trägt, zu sehen, dass es so mutige, entschlossene Menschen gibt, die sagen, sie gehen jetzt an diese Orte und machen darauf aufmerksam. Eine andere Sache, die stattgefunden hat, das war hier in Berlin, war ich an dem Abend der Hausdurchsuchung, war das, genau, gab es zum Beispiel auch eine Solidaritätsbekundung für bezüglich der Hausdurchsuchung. Also da waren dann auch alle mit den Eukill-Schildern, weil die Hausdurchsuchung ja auch eine Reaktion auf den Flughafenprotest war. Ja, da waren wir dann vom Brandenburger Tor echt viele Leute, die man auch kennt. So. Das heißt, man weiß, in solchen Momenten, wo sowas passiert, so, dann stehen wir halt zusammen. Da kommen die Leute zu diesen Orten, die dann ausgerufen werden, hin und zeigen ihre Solidarität. Leute haben Reden gehalten, die Hausdurchsuchung hatten. Ich habe eine total starke Rede von einer Person in Erinnerung, die darüber geredet hat, über diesen Zusammenhalt und über dieses, wir sind füreinander da, wenn uns das passiert, und ich bin für euch da und ich weiß, ihr seid für mich da, wenn mir sowas passiert, so ungefähr in die Richtung ging die Rede. Super, super stark. Ja, und das war auf jeden Fall auch so ein starker Moment, auch wenn ich auf jeden Fall gemischte Gefühle irgendwie vor Ort hatte, generell, weil es schon auch wirklich krass ist und nicht zu unterschätzen ist, was da gegen uns geshootet wird. Aber wir müssen halt gucken, wie du gesagt hast, wie wir das dann wieder zurückgeben können und wie wir diese Energie dann eben nutzen können mit großen Protesten.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich wollte es vielleicht noch dazu ergänzen, dass irgendwie auch Leute wie Anni Hartmann, die ja immer sofort am Start ist,
super,
die sogar aus dem Urlaub mir geantwortet hat und im Urlaub ein Statement mit aufgenommen hat. Ruben Zimmermann, Professor der Uni Mainz, der hat auch immer wieder tolle Statements für uns gemacht und schreibt dann auch Kirchen und so an. Ende Gelände, Professor Stefan Rahmsdorf, haben sich auch zu entweder den Hausdurchsuchungen oder zu den Flughafenprotesten geäußert. Also wir sind da schon echt an einem Punkt. Und das ist auch sowas, weil ich vorhin kurz mal auf die Kritik teilweise aus der Klimagerechtigkeitsbewegung gekommen bin, was gesagt habe. Der Punkt ist, also das ist wieder, Flughäfen sind so ein guter Ort, finde ich, ne? Also dort erstens, wenn du Flüge verhinderst, ist erstmal weniger CO2 wirklich da. Und um einiges weniger an CO2. Mhm. Und die Leute, also weil der Flug kommt ja dann nicht einfach, ist ja nicht wie in einem Stau, dass der dann trotzdem noch fliegt, dieser Flieger, sondern der fällt dann halt erstmal aus. So. Und Der andere Punkt ist, ja klar, wir haben dann halt auch so dieses Spannungsfeld, das ist ja auch wichtig bei Protest. Also da sind Leute, die können nicht anders in den Urlaub fliegen, nicht anders in den Urlaub fahren, weil sie armutsbetroffen sind zum Beispiel.
Systemisches
und weil
Problem.
Halt einfach systemisches Problem, genau. Und Flüge halt einfach so krass subventioniert werden vom Staat. Und Züge zum Beispiel viel weniger. Und Linien auch weniger ausgebaut werden. Ich weiß nicht, ob du wusstest zum Beispiel, zwischen Mailand und Rom fährt ein Zug, ein Hochgeschwindigkeitszug, alle 10 Minuten. Wie ist denn die Verbindung zwischen Berlin und München, ja? Mhm. Also das sind so kleine Dinge, wo du dir denkst, so, Alter, da ist Deutschland so rückschrittlich und so hinterher. Und das ist so viel schiefgelaufen die letzten 20 Jahre und länger noch so in Infrastrukturdingen. Deswegen, also Flughafen finde ich immer noch ein super Protestort, wo es halt einfach irgendwie sehr, sehr stark zusammenkommt. Irgendwie so diese Diskrepanz von, wir müssen uns als Gesellschaft umstellen, wir müssen weg von Inlandsflügen und mehr und wir müssen weg von Privatflügen und trotzdem müssen wir uns auch über das müssen wir da uns auseinandersetzen und irgendwie alle Leute mitnehmen. Also es ist so ein, und aber es ist auch ein krasser Druckort, so.
Ja. Störungsort und ja, wiederum halt, ne, wenn wir dann quasi wie gestern an irgendwie 4 Flughäfen gleichzeitig und so weiter, damit wollen wir ja wirklich über das Prinzip, wie wir das jetzt schon jahrelang verfolgen, über das Prinzip der Störung die Regierung erreichen und adressieren und denen quasi sagen, so wie du das gerade als Beispiel genannt hast, so warum Flüge subventionieren, so das ist ja auch ein Thema, mit dem wir jetzt nach Kassel gehen, ab nächsten Monat, Ende nächsten Monat, Subventionierung und so weiter, Flughafen Kassel-Calden, habt ihr bestimmt schon alles mitbekommen, aber das ist halt was wir versuchen und trotzdem kann ich verstehen, was du sagst, dass es halt auch ein sehr, sag ich mal, attraktiver Ort ist aufgrund des Protestbildes, was man dort aufbauen kann. Also mit dem, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du das Bild von Judith gesehen hast, so krass gestern
ja,
von dem Flughafen-Protest, wie sie da sitzt und dann das Flugzeug und so weiter, wo wir so sagen, okay, diese Flieger, so dieses CO2, das da rauskommt, so, das macht die Erde immer heißer und wir können das nicht weiter so machen. Sachen, die vielleicht früher mal normal waren, gehen jetzt einfach nicht mehr. Das kann man immer an einem Flughafen recht gut bauen, das stimmt, da würde ich dir zustimmen.
Für alle, die dieses Bild nicht gesehen haben oder auch nicht gut schauen können. Judith sitzt auf dem Flughafen auf dem Rollfeld, weil wir sind immer nur auf dem Rollfeld, also gefährden da keine Flieger und auch nicht uns selbst und sitzt mit dem Rücken irgendwie zum Zuschauer und dann sieht man im Hintergrund noch ein Flugzeug. So, und es ist einfach so, so bezeichnend auch irgendwie so dieser kleine Mensch gegen eben diese Riesenmaschine, die natürlich aber auch nur eine weitere Maschinerie hinter sich hat, nämlich wie zum Beispiel den Flughafenverband ADV, der ja auch gesagt hat, einerseits beleidigt er uns jedes Mal, also jetzt zum Beispiel, also beleidigt, also framed uns halt wie sonst was und krass ist auch so, ich weiß gestern MDR und ich weiß nicht, wo ich es noch gesehen habe, die nehmen das komplett, übernehmen dann komplett irgendwie so die Meinung vom ADV, wo du dann denkst, Alter, das ist ein Flughafen, eine Flughafenlobby. Ja. Wie kann die so viel Macht haben, dass Medienunternehmen, die selbst irgendwie dazu was recherchieren können und die selbst irgendwie auch da eine Meinung oder einen eigenen Take damit reinnehmen können. Wie kann es sein, dass die einfach so eine Meinung von einem Flughafenbetreiber damit reinnehmen? Ist schon ein bisschen absurd. Ja. Und warum kriegt der so viel Macht? Aber er hat uns zum Beispiel als kriminelle Erpressung. Ich kenne diese andere Erpressung nicht, aber wir sind kriminelle Erpresser. Ja, das fand ich irgendwie da sehr spannend.
Okay.
Kleiner Rant hier. Aber genau, sie wollen sich ja auch mit uns treffen und wir haben auch schon geantwortet und es wird ein Gespräch geben, soweit ich das weiß oder wie der aktuelle Stand ist.
Ja, habe ich auch so auf dem Schirm.
Mhm, mit dem Flughafenverband.
Das wird spannend. Was auch spannend ist, super Überleitung, ist, dass wir natürlich jetzt im Podcast noch den Interviewteil von Ronja haben, dass Ronja mit einer Person aus der Bewegung gesprochen hat und dass die Kerngruppe eine Frage aus der Bewegung, aus der Community beantwortet. Und das hört ihr jetzt.
Hallo Julius, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir starten beim Interview ja immer mit einer kleinen Check-in-Runde, so wie auch sonst bei Plena oder Gruppentreffen von der letzten Generation. Und deswegen würde ich dich einmal bitten, dass du dich vielleicht eincheckst, ich mache das dann auch gleich, mit deinem Namen, welche Pronomen du verwendest, wie geht's dir gerade? Und die Check-in-Frage für heute ist, Welches Buch liest du
gerade? Sehr gerne. Oder hast du zuletzt gelesen? Ich bin Julius aus Karlsruhe. Mir geht's gerade ziemlich gut. Es ist Wochenende. Es heißt, ich habe ein bisschen frei. Und ein Buch, das ich gerade lese. Ich habe hier so ein sehr schönes Aktionstagebuch von einem Rockhaus aus Karlsruhe. Da sind so ein paar verschiedene Geschichten drin. Unter anderem zwei auch von der letzten Generation, die anonyme AktivistInnen aus ihren Protesten geschrieben haben. Und da lese ich gerade dran. Das ist total interessant. Vor allem, wie die anderen Bewegungen das so handhaben.
Das klingt auf jeden Fall richtig spannend. Ja, ich bin Ronja, sieh ihr. Mir geht's auch sehr gut. Ich bin eigentlich gerade im Urlaub. Das ist quasi meine einzige Aufgabe, die ich gerade im Urlaub noch mache. Und freue mich sehr dolle dann auf die nächsten Wochen, weil die werden intensiv und anstrengend, denke ich. Und ich habe gerade ein Buch zu Ende gelesen, und zwar Im Grunde gut. Das wurde mir sehr viel empfohlen, wo es so ein bisschen darum geht, ein anderes Menschenbild irgendwie zu haben und mit ganz vielen wissenschaftlichen Studien und so. Aber sehr gut lesbar. Genau, vielleicht noch, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, damit die HörerInnen wissen, wer du so bist. Und vor allem die spannende Frage, was ist eigentlich deine Rolle in der letzten Generation und seit wann bist du bei der letzten Generation? Was machst du da
gerade? Klar, gerne.
Gerade, was sind so deine Aufgaben?
Bei der letzten Generation, bei dem ersten Protest war ich dabei, das war im April 22, also ist ja schon über 2 Jahre her, war dann aber relativ lange nicht so besonders aktiv und bin jetzt seit etwas über einem Jahr deutlich aktiver geworden. Bin vor allem in der Widerstandsgruppe in Karlsruhe, das heißt, nehme da an Protesten teil, habe da auch viel Mobi gemacht über die Zeit, ein bisschen Vernetzung und bin eben auch beim EA, also beim Ermittlungsausschuss, aktiv, wo ich dann so Telefonschichten übernehme, wie circa 20 andere sehr coole Menschen.
Genau, um diesen EA soll es jetzt auch ein bisschen gehen. Ich dachte mir, das ist eine AG, die vielleicht nicht alle so richtig auf dem Schirm haben oder nicht so viel darüber wissen. Magst du einmal ganz kurz zusammenfassen, was ist der EA, was ist der Ermittlungsausschuss?
Der Ermittlungsausschuss, wenn man so möchte, ist irgendwo die Schnittstelle zwischen dem direkten Action Support und dem Legal Team oder jetzt mittlerweile dem RATS, dem Verein Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Und wir sind im Prinzip die, die immer anrufbar sind. Das heißt, alle Menschen, die mit der letzten Generation in Protest gehen, bekommen dann die EA-Nummer mit und wir kriegen dann einen Anruf. Wenn Menschen in Gewahrsam genommen werden, wenn Menschen in Gewahrsam sind und dann haben sie ein Recht darauf, diesen einen Anruf zu tätigen, diesen einen erfolgreichen Anruf. Und dann rufen sie üblicherweise uns an und wir versuchen dann den Überblick zu behalten. Wer ist gerade in Gewahrsam, wer ist gerade frei? Und der große Vorteil daran ist eben, dass wenn Menschen zum Beispiel in Gewahrsam sind über lange Zeit und nicht anrufen können oder aus anderen Gründen gerade Beistand brauchen, dann haben wir eben die Möglichkeit, über den Verein Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft AnwältInnen zu kontaktieren, die sich dann kümmern und dafür sorgen, dass es den AktivistInnen ein bisschen besser geht.
Okay, also vielleicht, damit sich die Leute das noch ein bisschen besser vorstellen können. Das heißt, wenn ich jetzt in Aktion gehe und du bist an der anderen Seite der Leitung von dieser Telefonnummer beim EA und ich werde in Aktion in Gewahrsam genommen, dann kann ich dich quasi von der Polizeistation aus anrufen. Um was geht es dann in dem Telefonat? Also wie sieht das dann ungefähr aus, wenn da jemand bei euch anruft?
Genau, üblicherweise stellen wir uns einmal kurz vor und dann könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, so gesehen. Und dann gibt es ein Protokoll, das wir durchgehen. Das heißt, normalerweise leiten dann auch Videos durch das Gespräch. Manche, die da schon sehr erfahren sind, teilen aber auch einfach kurz mit, was sie gerade wollen oder brauchen. Und dann fragen wir normalerweise ab, so, wo befindest du dich gerade? Weißt du, wo du genau bist? Was brauchst du gerade? Weißt du, was dir vorgeworfen wird? Also warum bist du gerade in Gewahrsam? Und sprechen dann vor allen Dingen darüber, was wir eben für die Person tun können. Und können aber auch dann Menschen, die zum Beispiel gerade zum ersten Mal in Gewahrsam sind, noch Verhaltensregeln mitgeben. Wie verhalten sich Menschen in Gewahrsam? So, solltest du Dinge unterschreiben? Spoiler, nein. Worauf ist noch zu achten? Was für Rechte hast du? Also diese ganzen Fragen gehen wir dann, je nachdem, wer das eben ist und was die Person gerade braucht, gemeinsam durch und versuchen so dafür zu sorgen, dass die Menschen, die in Gewahrsam sind, quasi ideal gut betreut sind.
Okay, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Job. Ich weiß noch, dass ich in meiner ersten Berlin-Phase letztes Jahr irgendwann ganz stolz war, als ich die EA-Nummer auswendig konnte. Das erste
Mal. Sehr gut.
Die ändert sich ja auch zum Glück nicht bis jetzt. Und dann auch irgendwie so richtig aufgeregt war, als ich das erste Mal dann in den EA anrufen durfte. Und war aber sehr froh eben, dass ihr dieses Protokoll habt und so durch dieses Gespräch auch durchführt, weil ich auch gar nicht so sicher war, was sage ich denn da jetzt? Und dann eben auch nachgefragt wurde, wer ist noch mit dir in Gewahrsam und so. Du hast jetzt gesagt, du bist auch eine von den Personen, die da telefoniert. Ist das quasi deine Rolle? Oder ich meine mich zu erinnern, dass du die AG auch koordinierst oder koordiniert hast. Oder wie funktioniert das mit festzulegen, wer jetzt dann am anderen Ende der Leitung sitzt? Also gibt es da einen Schichtplan oder so?
Genau, wir sind, wie ich schon gesagt habe, so circa 20 Menschen, die normalerweise diese Anrufe entgegennehmen. Und ich bin einer von diesen Menschen. Aktuell koordiniere ich die AG auch so ein bisschen, zumindest übergangsweise. Das heißt in erster Linie, eine Absprache mit anderen AGs zu treffen, was vom EA gebraucht wird und was wir von den anderen AGs brauchen, die es bei der letzten Generation eben so gibt. Und wir haben einen Schichtplan, in dem sich Menschen einfach völlig flexibel eintragen können, wann sie gerade können. Und ich gucke dann eben so ein bisschen darüber, dass der möglichst auch zu jedem Zeitpunkt besetzt ist. Zumindest dann, wenn wir es brauchen. Wir haben auch die Absprachen, dass wir manchmal umleiten können, also eine Rufumleitung. Das heißt, wir sind immer, immer erreichbar, 24/7. Aber manchmal, wenn wir es gerade nicht stemmen können mit unserem Team, dann leiten wir auch weiter, dass das direkt bei Menschen, die sich rechtlich nochmal sehr viel besser auskennen, ankommt, die Anrufe, dann vom RATS aus.
Kommt es dann auch schon mal vor, dass der EA angerufen wird, wenn quasi eigentlich gerade kein Protest ist?
Absolut. Wir hatten da das wenig erfreuliche Beispiel erst letzte Woche am 8.8., als es 8 Hausdurchsuchungen in ganz Deutschland gab. Zu dem Zeitpunkt hatte ich zufällig Schicht und dann bin ich am frühen Morgen kurz nach 6 Uhr von der ersten Person angerufen worden. Und dann ist mir eben mitgeteilt worden, dass die Person gerade eine Hausdurchsuchung hat. Und dann kamen so nach und nach bis zu 8 Anrufe rein von Menschen, die gerade eine Hausdurchsuchung haben. Das ist quasi der Part und der Grund, warum wir möglichst 24/7 besetzt sind, um auch Hausdurchsuchungen oder andere unvorhersehbare Ereignisse abzudecken. Und auch dafür haben wir wieder ein Protokoll und nehmen das entgegen und kümmern uns dann eben auch um anwaltlichen Beistand darum, dass die anderen Stellen der letzten Generation davon Bescheid bekommen, um auch da eine bestmögliche Betreuung zu gewährleisten.
Die ja auf jeden Fall sehr, sehr toll gewährleistet. Ich hatte selber auch mal eine Situation, wo ich im Protest war und dann über Nacht in Gewahrsam und am nächsten Tag irgendwie ein Gerichtsverfahren hatte und einfach richtig baff war, wie ihr es dann geschafft habt, mir einen direkt Anwälte zu organisieren. Also ein paar Stunden, so eine Nacht später, am nächsten Tag war das Gerichtsverfahren und es waren einfach AnwältInnen da. Richtig, richtig strong, das irgendwie zu haben.
Oh, cool.
Hast du vielleicht noch eine schöne EA-Geschichte von irgendeiner Schicht, die du erlebt hast, wo du so sagst, das ist irgendwie, war irgendwie eine schöne Geschichte oder schön, dass du da irgendwie mit dabei sein konntest oder so?
Ich glaube, was ich wirklich witzig fand, in seltenen Fällen, normalerweise nehmen wir unsere Privathandys prinzipiell nicht mit dem Protest, aber ich war kürzlich auf einer ungehorsamen Versammlung, die einen Teil hatte, der angemeldet war. Und das heißt, ich war auf dem angemeldeten Teil unterwegs. Und wie immer, wenn wir diese UV-Peak-Tage haben, also ganz viele ungehorsame Versammlungen gleichzeitig in Deutschland stattfinden, ist es ziemlich schwierig, diesen Schichtplan zu besetzen. Das heißt, ich hatte mich dann dafür entschieden, dass ich auf dem angemeldeten Teil der Versammlung bleibe und dort dann die Schicht zumindest irgendwie unterstützen kann. Und irgendwann ging dann ein Anruf rein und ich nehme den an. Und dann meldet sich einfach eine andere Person, die in Sichtweite von mir steht, um Menschen frei zu melden von genau diesem Protest, an dem ich quasi gerade mehr oder weniger teilgenommen habe. Das hat sich ziemlich witzig angefühlt.
Das ist eine sehr gute Überleitung zu deiner letzten Frage. Das klingt nämlich so, als könnte man das sehr flexibel machen. Also wenn du sagst, du bist in den Protest gegangen und hast trotzdem eine EA-Schicht gemacht, dann klingt das so, als könnten das mehr Menschen machen. Vielleicht magst du einmal nochmal so ein bisschen runterbrechen. Wie kann man den EA denn unterstützen, wenn man jetzt denkt, boah, das ist vielleicht eine Aufgabe, die ich mir vorstellen kann? So, oder was sind so die Voraussetzungen, dass man so eine EA-Schicht übernehmen kann?
Also im Prinzip braucht ihr ein Handy und einen Laptop. Das ist es dann auch schon. Ihr braucht keine nennenswerten juristischen Vorerfahrungen oder irgendwas. Es wird euch alles vorher beigebracht. Wir haben für alles Protokolle. Und im Prinzip, wer gerne mit Menschen irgendwie sich mal kurz unterhält, flexibel ist und zu beliebigen Uhrzeiten einfach sich mal ein paar Stunden erreichbar sein kann und sich an den Rechner setzen kann bei Bedarf, kann ohne Probleme EA-Schichten übernehmen. Ich würde behaupten, das sind eigentlich fast alle Menschen in der Bewegung.
Und was können diese Menschen jetzt tun, wenn sie sagen, hey, kann ich mir vorstellen?
Ihr könnt euch jederzeit gerne bei mir melden. Wenn ihr keinen Kontakt mehr habt, dann fragt gerne eure Widerstandsgruppen-Koordis, dass sie doch bitte einen Kontakt zur EA-Koordi herstellen sollen. Und dann kommt ihr bei irgendeinem Menschen raus, der oder die ganz bestimmt euch zum EA vermitteln kann.
Nice. Vielleicht finden sich ja tatsächlich jetzt noch ein paar Leute, die da Bock drauf haben.
Ja, wie cool.
Danke dir für deine Zeit, Julius, und für die Arbeit, die du machst. Ich vermute mal, wir sehen uns dann in Kassel in Präsenz in 2 Wochen oder so.
Allerspätestens. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
Dann einen schönen Tag dir noch.
Ebenso. Dankeschön. Ciao.
Ja, hallo. Ich bin Joel aus der Kerngruppe von der letzten Generation. Und vorab vielleicht kurz, ich bin gerade im Urlaub im Zelt unterwegs. Insofern gibt es im Hintergrund wahrscheinlich ab und zu mal Störgeräusche. Wir haben eine Frage aus der Community bekommen und die ging so in die Richtung, das Ziel ist es doch, die Menschen dazu zu bringen, weniger zu fliegen. Müsste man die Menschen jetzt dann nicht individuell überzeugen? Also solltet ihr nicht irgendwie statt euch auf die Rollfelder zu kleben, in die Terminals der Flughäfen gehen und dort mit den Menschen sprechen? Und es ist tatsächlich so, dass es uns nicht darum geht oder wir keinen zielführenden Weg sehen, jetzt irgendwie alle Menschen persönlich, individuell, einzeln zu überzeugen, irgendwie weniger zu fliegen und so weiter, sondern wir haben ja irgendwie eine Demokratie, ein Gemeinwesen, ne? Und das beruht ja nicht nur auf den Erkenntnisgewinn jeder einzelnen Person, sondern wir haben irgendwie ein Parlament und das Parlament erlässt Gesetze und ja, dadurch geben wir uns als Gesellschaft selber Regeln. Und Regeln brauchen wir unbedingt in der Klimakrise, um da das Schlimmste noch einzuhegen. Und deswegen fordern wir einen Ausstiegsvertrag aus Öl, Gas und Kohle bis 2030. Und dass wir einen Ausstieg brauchen aus Öl, Gas und Kohle und damit einhergehen natürlich eine große politische Veränderung, einen großen systemischen Wandel, dieses höher, schneller, weiter, mehr, was wir gerade erleben, das kann so nicht weitergehen. Einiges, was gerade selbstverständlich ist, beispielsweise, dass wir immer mehr fliegen und so, das geht leider nicht mehr. Und das wollen wir in die öffentliche Debatte bringen. Und da haben wir jetzt natürlich nicht das Geld, irgendwie Großmedienkampagnen zu kaufen, wie das vielleicht Ölkonzerne machen könnten. Kleiner Einschub, dieses Konzept des CO2-Fußabdrucks, ne, dass sich irgendwie jede Person selber errechnen soll, wie viel Schaden sie jetzt da durch ihren CO2-Fußabdruck anstellt und so weiter und dann am besten eben individuell auf irgendwas verzichten soll. Das ist tatsächlich ein Konzept, was von BP, also einem der größten Ölkonzerne, entwickelt und propagiert wurde. Da sind dann wirklich Millionen in so Medienkampagnen reingeflossen. Das aus dem Grund, aus meiner Perspektive, dass BP eben oder die Ölkonzerne eben den Fokus weg wollten von der Regierung, die ja Maßnahmen erlassen muss, sondern dass die irgendwie wollten, dass sich die Menschen untereinander streiten, wer jetzt hier wie viel fliegt oder Auto fährt oder sonst was. Und so kommen wir nicht weiter. Und die Ölkonzerne, die können dann weiterhin schön ihr Geschäft betreiben. Und wir als letzte Generation, wir sehen es eben in den Zeiten, in denen wir leben, wo wirklich alles auf dem Spiel steht, was uns lieb ist, wo ja unsere Zukunft gerade unwiederbringlich vernichtet wird. Wir sehen das als elementar, dass wir wenigstens in der Gesellschaft darüber reden, eine Debatte führen, ob wir so weitermachen wollen. Und diese Debatte lösen wir durch symbolstarke Proteste aus. Und da sind natürlich die Proteste auf den Rollfeldern der Flughäfen fast schon optimal für. Wir sehen, dass wir viele Äußerungen von PolitikerInnen haben, die das irgendwie total ablehnen. Wir sehen, dass es in den Medien viel diskutiert wird. Und jetzt ist tatsächlich auch eine politische Reaktion in Form eines Gesetzes auf diese Proteste geplant. Und das ist nicht so, dass die Regierung sagt, ja, jetzt steigen wir aus Öl, Gas und Kohle, wir schließen diesen Ausstiegsvertrag jetzt wenigstens mal, sondern dass sie sagen, nö, wir verschärfen da das Strafgesetz und schauen, dass da die Menschen irgendwie dann ins Gefängnis kommen, wenn sie weiterhin diese Flughafenproteste machen. Und ne, aus meiner Perspektive ist das dann eine Entlarvung der Regierung. Insbesondere, wenn dann natürlich die Menschen weiter protestieren, dann auch bereit sind, dafür ins Gefängnis zu gehen, sind wir in einer Situation, wo die Gesellschaft dann ja ganz intensiv mit der Frage konfrontiert ist, ist das richtig, die Menschen, die vor der Katastrophe warnen, wirklich wegzusperren? Und ja, vielleicht findet das dann nicht die Mehrheit der Gesellschaft falsch, aber vielleicht gibt es eine kleine kritische Masse, die sagt, nee, die Menschen haben schon einen Punkt und so kann es nicht weitergehen. Und ja, stellen wir uns nur vor, dass 1%, 800.000 Menschen sagen, nee, wir widersetzen uns jetzt hier diesem tödlichen System, wir protestieren auf der Straße, gehen da nicht mehr weg. Ja, dann sind die zentralen Kreuzungen der Städte besetzt und wir sind irgendwie in einer Situation, wo ja, der Protest nicht einfach ignoriert werden kann und sich die öffentliche Debatte dann vielleicht dreht, wenn da die Bilder von so viele Menschen auf der Straße sind und die alle friedlich sind und so weiter. Ja, ne, das ist wirklich so der Weg des friedlichen zivilen Widerstands, des Protests, der immer darauf abzielt, eine politische Veränderung zu erreichen. Und nochmal, ja, um zum Ende nochmal auf die Frage einzugehen, ich glaube, ne, selbst wenn wir individuell 10% der Gesellschaft überzeugen, irgendwie weniger zu konsumieren, weniger zu fliegen und so weiter, dann ja, haben wir eigentlich wenig erreicht. Aber wenn wir 1% mobilisieren, in den friedlichen zivilen Widerstand zu kommen, auf der Straße zu protestieren, ja, dann können wir, glaube ich, eine politische Veränderung anstoßen. Und ja, ganz herzliche Einladung, dazu zu kommen.
Herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt noch zum Ende zwei Kleinigkeiten. Also zum einen war in Karlsruhe gestern am 15.08. waren zwei spannende Dinge gleichzeitig. Einerseits gab es die zweite Oberlandesgerichtsverhandlung, weil die Staatsanwaltschaft in Freiburg Revision eingelegt hatte wegen einem Freispruch bei einer Straßenblockade. Ich glaube, es war auch in 2022. Und ging relativ kurz, die Verhandlungen werden ja auch selten mündlich geführt am Oberlandesgericht und wurde wieder zurück ans Amtsgericht gegeben. Also schon wieder hat sich das Oberlandesgericht da nicht irgendwie getraut, mal wirklich sich damit zu befassen. Und es geht zurück ans Amtsgericht, vielleicht wird es dann eingestellt und so. Also sie trauen sich da nicht irgendwie wirklich richtungsweisend auch mal sich damit zu beschäftigen und auch Zeichen zu geben an andere Amts- und Landgerichte, weil sie sich halt dann mit nicht auseinandersetzen wollen. Und ich glaube auch, wenn letztendlich sie zu dem Punkt kommen müssen, dass allein schon, wenn man sich es irgendwie vom europäischen Recht auch mit anschaut, dass diese Straßenblockaden einfach total verhältnismäßig sind, dass sie friedlich sind und dass man das freisprechen muss. Das ist so meine ganz persönliche Meinung.
Klar, meine auch.
Ja, aber ich glaube, das teilen auch viele Menschen aus der Rechtswissenschaft und Menschen, die sich damit viel beschäftigen. Ein anderes Ding ist, wir haben eine Verfassungsklage eingereicht. Mhm. Dazu erzählen wir euch in der nächsten Folge einfach mehr, weil das dauert alles irgendwie so ein bisschen. Mhm. Und denke mal, wir können immer dazu auch mal mit einladen oder wen anders. Eine Person, die uns da mehr zu erzählt. Mhm. Und das war's von mir.
Ja.
Mehr habe ich nicht auf meinem Zettel. Hast du noch was?
Das waren jetzt noch mal ein paar Banger zum Schluss auf jeden Fall. Nee, ich glaube, das war eine ganz runde Folge. Ich mag euch noch einladen nach Kassel. Habt ihr bestimmt schon alle auf dem Schirm und schon gehört, dass wir da ab dem 15. September sind. Wir packen den Anmelde-Link mal in die Shownotes. Da könnt ihr euch anmelden, wenn ihr Lust habt, nach Kassel zu kommen. Die ersten großen Termine, ungehorsamen Versammlungen stehen auch schon fest. Gibt's alles auf Social Media oder wenn ihr euch da eingetragen habt, bekommt ihr da auch Informationen oder werdet in Gruppen hinzugefügt. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe mich aber auf jeden Fall schon angemeldet. Und sonst, ja, sehen wir uns in zwei oder hören wir uns in zwei Wochen wieder.
Bis in zwei Wochen. Tschüss.